Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe von Smürek trifft. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast, der sehr viel bewegt hat in Potsdam, in Brandenburg und in Deutschland. Sie werden es in der Sendung hören, wenn ich aufzähle, was er alles schon gemacht hat. Man könnte es mal grob zusammenfassen, er hat sich sein ganzes Leben für die Menschen im Lande eingesetzt. Ich versuche ja traditionell in meiner Sendung das berufliche Tun ein wenig unbeachteter zu lassen und mehr mit den Menschen dahinter zu sprechen. Das könnte heute wegen der vielen Ämter und Stationen schwerer werden oder aber es wird besonders leicht. Warten wir es ab. In meiner Sendung heute ein Mann, der noch am Tag der Geburt seiner Kinder nicht wusste, dass es Zwillinge werden und der genauso wenig wusste, dass er, als er 1988 das erste Mal den Fuß in die Politik setzte, viele Jahre später einmal der Ministerpräsident des Landes werden würde. Er war lange Zeit beliebtester Politiker Brandenburgs und ist es vielleicht heute noch. Er hat vielen Ostdeutschen aus der Seele gesprochen, als er den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik mal als Anschluss bezeichnet hat und er ist auch mal ganz undiplomatisch sagt er seine Meinung. So wie kürzlich bei Maybrit Illner gegenüber dem neuen Bildchef mal gesagt hat, das ist jetzt wirklich ein Hammer, das muss ich mir nicht bieten lassen. Vielleicht macht ihn dieses Ehrliche auch so sympathisch. Ich werde es rausfinden. Herzlich willkommen in meiner Sendung, Matthias Platzek.
Grüße, da ist Mirek.
Wir treffen uns gerade in einem wirklich schönen Platz, einen Ort, den Matthias Platzek selbst ausgesucht hat. Wir haben es schön, wir sind mittendrin in einer herrlichen Parklandschaft, angelegt vom Gartenkünstler Lené. Das Besondere an diesem Park ist, dass er so schön hügelig ist und wir stehen natürlich auf so einer kleinen Erhebung. Wir sind im Park Babelsberg und haben einen doch ganz guten Blick über die Stadt Potsdam, eine Stadt, in der Matthias Platzek geboren ist und die auch mitgestaltet hat. Wenn wir auf die andere Seite der Havel schauen, was jetzt nicht ganz so einfach ist, weil wir einige grüne Bäume davor haben, schauen wir auch so ein bisschen ihre Kindheit. Sie haben dort gewohnt im Haus ihrer Eltern. Die ersten 18 Lebensjahre, wo genau waren das?
In der Berliner Straße, also in der Berliner Vorstadt. Direkt am Ufer des tiefen Sees und hatte jeden Morgen aus dem Kinderzimmer den Blick auf den Flatterturm. Und das prägt und das ist ein Bild, was, glaube ich, ganz tief eingebrannt ist, kann man fast sagen. Und ein viel schöneres Morgenbild kann man sich kaum vorstellen. Man konnte auf den Steg gehen, wo der Angelkahn hing, man konnte baden gehen, man konnte ein Fischchen fangen. Und das war einfach eine Kindheit, ich sag mal, wie man sie sich wünscht. Und da gibt es, um es märkisch zu sagen, überhaupt nichts zu meckern. Ich erinnere mich sehr gerne dran zurück. Und von daher ist der Babelsberger Park auch einer meiner Hauptbezüge, was so Heimatliebe, Heimatgefühle und Ähnliches angeht. Und übrigens, nur zur Vervollständigung, wenn man Babelsberger Park und Gartengestaltung sagt, darf man dem Lené nie Pückler Muskau vergessen, der hier, glaube ich, die prägendere Wirkung sogar noch hatte.
Wo ja auch gerade eine Ausstellung hier im Park ist. Ne?
Genau.
Sie haben schöne Erinnerungen an diese Zeit. In Ihrer Biografie kann man auch lesen, dass Ihre Mutter ein bisschen mehr Zeit hatte für Sie als der Vater, der sehr früh zur Arbeit ging und erst spät wieder nach Hause kam. Was haben Sie mit Ihrem Vater gern gemeinsam gemacht? Woran können Sie sich erinnern?
Also wir waren viel zusammen unterwegs. Mein Vater war sehr diskussionsfreudig und hat auch diese typischen Fragen, wie und warum und weshalb, unheimlich gut ausgehalten. Das hat mir viel Spaß gemacht. Wir waren viel auf dem Wasser. Er war selber auch sehr gerne auf dem Wasser. Wir hatten, wie gesagt, ein Ruderboot, hatten später auch einen kleinen Heckmotor dran. Und wir haben beide leidenschaftlich Fußball geguckt. Allerdings muss ich sagen, wir haben da auch unsere kleinen Zwiste gehabt. Weil während der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 zum Beispiel war ich leidenschaftlich dafür, dass die DDR gewinnt und er dafür, dass die Bundesrepublik gewinnt. Und ich habe mich natürlich gefreut wie ein Schneesieber, als dann damals in Hamburg Sparwasser das 1:0 für die DDR geschossen hat.
Sie haben ja unmittelbar an der Grenze gewohnt. Wie präsent waren das hier an der Havel in Potsdam für Sie auch?
Also eigentlich war hier alles sehr präsent. Das war zum einen in der Berliner Vorstadt sehr präsent unsere russischen Freunde und Kollegen, die in Potsdam ja sowieso mit hoher Dichte hier waren. Man schätzt, man weiß es nicht genau, dass 30.000 russische Soldaten in der doch relativ kleinen und überschaubaren Stadt Potsdam stationiert waren. Und bei uns schräg rüber war die russische Kommandantur und es wohnten auch viele Russen da. Zum Zweiten endete die Straße war eine Sackgasse. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Hatte übrigens einen kleinen Vorteil, dass er relativ ruhig war, klar. Aber sie endete dann auf Höhe der Menzelstraße. Da war dann der Schlagbaum, von da ging es dann im Wesentlichen nicht mehr weiter. Und gut, ich bin damit groß geworden. Ich war es gewöhnt und konnte mir fast nicht vorstellen, dass mal das irgendwie anders läuft. Und der tiefe See war am Ende auch abgesperrt. Wenn ich richtig erinnere, hatte man in der Enge, da in der Kliniker Enge, einen Lastkahn versenkt, damit auch keiner durchtauchen konnte und auf dem Lastkahn einen Zaun gebaut. Also das war schon alles skurril, aber man empfindet die Skurrilität eigentlich erst von hinten angeschaut, weil wenn man damit aufwächst, ist das das Normale. Was ich immer befremdlich und auch ein Stück angstmachend empfunden habe, war, dass man nachts, wenn es sehr ruhig ringsherum war, das Gebell der Hunde, die hier im Babelsberger Park an Stahlseilen liefen und die Grenzanlagen zusätzlich sichern sollten. Das war etwas, woran man sich auch, wenn man damit groß geworden ist, nicht wirklich gewöhnt hat.
Was haben Sie eigentlich zur Grenzöffnung gemacht? Am Tag, als die Mauer fiel, wie man immer so sagt.
An dem Tag, das waren sehr ambivalente Gefühle, weil wir hatten, hier auf der anderen Seite des Babelsberger Parks ist ja das Kalibnik-Stadion, also das Potsdamer Fußballstadion. Das hatten wir Anfang November der Stadtverwaltung, wenn man so will, wir heißt jetzt Argus, also das war unsere Potsdamer Bürgerbewegung, unser Verein hier, Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz und Stadtgestaltung. Und wir hatten der Stadtverwaltung dieses Fußballstadion abgetrotzt, das fanden die ein Unding, aber waren schon resignativ drauf, um am 15. November eine große Kundgebung in dem Stadion durchzuführen und haben am 9. mit einer kleinen Truppe aus dem Vorbereitungskomitee gesessen, um technische Fragen zu besprechen, weil November, klar, ist abends dunkel, Kalibnik-Stadion hatte keine Flutlichtmasten damals und die DEFA war bereit, uns Beleuchtung, wir haben ungefähr mit 10.000 Besuchern gerechnet, Beleuchtung zu stellen. Ergo, wir haben gesessen um den Tisch rum, haben ein paar technische Fragen besprochen, uns einen Kopf gemacht, wie wir das alles hinkriegen, 6 Tage später. Dann kam jemand mit der Nachricht rein, wenn ich jetzt die aktuelle Kamera oder Tagesschau richtig verstanden habe, geht hier heute Nacht noch die Mauer auf. Und ich gebe zu, dass alle erst mal am Tisch saßen und gesagt haben, ey, müssen die das jetzt machen? Da kommt doch keiner mehr zu unserer Kundgebung am 15. Und war leider dann auch so, wir haben zwar noch 3.500 Menschen da gehabt, aber das war natürlich nicht mehr das, was wir uns erhofft hatten.
Was wir hier nicht sehen können, aber auf der anderen Seite spüren können, ist das Areal der Schiffbauergasse, Hans-Otto-Theater und vielen anderen kulturellen Einrichtungen. Man kann sich nicht vorstellen, aber zu DDR-Zeiten war da ein Gaswerk, ne?
Ja. Wir sind damals mit unseren Kähnen noch zwischen den Braunkohle-Schleppern rumgekurvt, die da immer in dichter Folge ankamen, weil, also Kohle, ich weiß gar nicht, ob es Braunkohle war, wahrscheinlich war es Steinkohle, die dann, das wurde ja dann als Vergasungsgrundlage genommen im Gaswerk. Die Kräne liefen Tag und Nacht, das war ein Werk, was 24 Stunden, 7 Tage die Woche in Betrieb war. Sehr charakteristische Gerüche und, auch das ist etwas, was sich tief eingeprägt hat, eine sehr charakteristische Geräuschkulisse, weil wenn die Greifer in die Kähne griffen und die Kohle hochnahmen und die Kohle in den Speicher fallen ließen, das war ein Geräusch, was dazugehörte, was man gar nicht mehr anders kannte. Und man musste auch sehr aufpassen bei bestimmten betrieblichen Vorgängen, dass wie der Wind stand, weil das war so ein bisschen, wie es auch im mitteldeutschen Raum war, dann sollte man die Wäsche lieber nicht raushängen, weil dann war sie relativ grau bis schwarz. Also das waren alles so Dinge, die gehörten hier dazu. Wir fanden das als Jungen immer unheimlich spannend, weil in und um das Werk rum war immer was los. Wir sind da teilweise sogar zwischen den Kähnen geschwommen, zur Nichtfreude unserer Eltern, die das natürlich viel zu gefährlich fanden.
Und Gerüche und Geräusche sind auch wirklich die Dinge, an die man sich immer wieder gut erinnert. Sie beschreiben es schon ganz gut. Was Matthias Platzek sonst noch so gemacht hat, das erfahren wir nach der nächsten Musik, die er natürlich auch selbst ausgesucht hat. Passt auch ganz gut zur Havel, der Schwanenkönig. Titel von der Gruppe Karat aus dem Jahre 1980. Warum der?
Ich finde, das ist ein unheimlich seelenvolle, es ist eine sehr seelenvolle Musik und wir haben ja nicht oft bei deutscher Musik, dass da so viel Seele drin ist und das ist wirklich poetisch in einer Art und Weise, wie finde ich DDR-Rock an vielen Stellen durchaus als besonderes Markenzeichen ist, mit sich getragen hat, dass man die Texte auch ohne Musik durchaus gutieren konnte. Das ist nicht bei vielen Musikrichtungen wirklich der Fall.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Mein heutiger Gast ist seit 1988 in der Politik. Zunächst war er in der Grünen Partei der DDR. Er war Mitglied der letzten und gleichzeitig ersten Freien Volkskammer. Er war bereits mit 36 Jahren Umweltminister in Brandenburg, 4 Jahre Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, bevor er dann 11 Jahre Ministerpräsident Brandenburgs war. Er war Parteivorsitzender der SPD, im Aufsichtsrat des Flughafens BER und Schlichter in zahlreichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel bei Lufthansa und der Deutschen Bahn. Matthias Platzek war insgesamt 23 Jahre im Brandenburger Landtag. Heute steht er dem Deutsch-Russischen Forum vor. Das ist eine ganze Menge. Willkommen zurück, Herr Platzek. Hatten Sie auch mal Lust auf Bundeskanzler?
Nee. Nee, also das kann ich einfach so sagen. Hatte ich nie. Also ich finde, es wird ja gerne unterstellt, wenn man dann Ministerpräsident eines Bundeslandes ist, jetzt muss automatisch und sofort und am nächsten Tag die nächste Station kommen. Also ich empfinde es bis heute und habe es aber auch schon während der Amtsausübung als ein ganz seltenes Glück, also hat es der liebe Gott, sage ich mal, wirklich so sehr, sehr gut mit mir gemeint, dass man die Möglichkeit, die Chance, die ja ungeahnt war, bei der Vita, wo man in einer anderen Gesellschaftsordnung aufwächst, ist es noch ungeahnter, dass mir widerfahren ist, dass ich in meiner Heimatstadt eine Weile Bürgermeister sein durfte und dass ich in meinem Heimatland etliche Jahre Ministerpräsident sein durfte. Das empfinde ich als ein so großes Glück, dass ich finde, alles andere wäre unverschämt. Man denkt, da müsste noch was anderes kommen. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe das immer mit sehr viel Leidenschaft gemacht. Und das hat mich ausgefüllt bis zur letzten Faser. Und deshalb war da für anderes auch gar kein Raum.
Schauen wir mal auf den Anfang Ihres Berufslebens. Wie ging das da los bei Matthias Platzek? Die Eltern waren ja beide im medizinischen Bereich tätig. Der Vater war Arzt im St. Josephs Krankenhaus. Gab es da sowas wie einen sanften Druck, dass der kleine Matthias mal Arzt werden soll?
Ja, den gab's. Ich glaube, das ist auch nicht unnormal. Und mein Vater hätte es sehr, sehr gerne gesehen, hat aber sich damit abgefunden. Übrigens, dass ich biomedizinische Kybernetik studiert habe, war dann so ein Teilkompromiss, den wir geschlossen haben. Dass ich es nicht geworden bin, hat übrigens damit zu tun gehabt, so irrt man sich manchmal im Leben, dass ich meinen Vater immer nur erlebt habe, wie er früh um 7 das Haus verlassen hat und abends um 21 Uhr wiedergekommen ist. Der hat seinen Beruf sehr ernst genommen und ich habe damals gesagt, ich möchte nicht, wenn ich mal Familie habe, so wenig bei meiner Familie sein und so viel arbeiten. Meine Familie zieht mich mit diesem Satz heute noch hoch, weil sie sagen, na schön, hast du ja die richtige Berufswahl später getroffen.
Sie waren ja auch bei der NVA, Nationale Volksarmee, Pflichtdienst 1972. Was hat denn das mit Ihnen gemacht? Hat sich das verändert?
Ja, also es ist nicht was, wo ich gesagt habe, ich hätte es unbedingt länger als anderthalb Jahre machen mögen, sondern es hat auch viele unschöne Faktoren. Aber ich sage trotzdem, ich kam ja aus einem relativ behüteten Elternhaus. Und was mein künftiges Leben anging, war es nicht verkehrt. Mit 11, wir waren 12 auf einem Zimmer, das war ja damals in der NVA so, mit 11 anderen jungen Männern, die aus völlig anderen Lebensbereichen, aus anderen auch sozialen Hintergründen kamen, diese anderthalb Jahre zu verbringen, die durchaus, wie gesagt, auch schwierig waren. Es war auch längst, wer sich zurückerinnert und selber bei der NVA weiß um die Rituale, die alle auch nicht besonders schön waren, wie die Dienstrangälteren, Dienstrangjüngere behandelt haben und. Aber in der Gesamtprägung, muss ich sagen, es hat mir schon geholfen, die Füße fest an den Boden zu kriegen und war wahrscheinlich für das, was mir dann später im Leben widerfahren ist, schon gar keine so schlechte Schule.
Vorher wollten Sie auch mal Kosmonaut werden, habe ich gelesen. Im nächsten Jahr kann man ja einmal um den Mond fliegen. Weltraumtourismus wird jetzt auch zum Markt. $150.000 soll es kosten. Mal angenommen, Sie hätten das Geld.
Also es war ein ganz großer Traum von mir, bis, muss ich sagen, vor einigen Jahren ich die Gelegenheit hatte, im Sternstädtchen bei Moskau, assistiert von unserem Kosmonauten Thomas Reiter, Astronauten und dem Kosmonauten Sigmund Jähn, der war mit dabei. Die haben gesagt, na dann, da stand so eine Soyuz-Kapsel, dann setz dich doch mal rein und probier das einfach mal aus. Also ich sag mal, wer in dieser embryohaften Sitzhaltung da alleine mal ein paar Minuten gesessen hat und sich dann überlegt, dass er da unter massivem Druck, der ja dann auf so eine Kapsel ausgeübt wird, stundenlang verharren muss, ich bin geheilt. Um mit Günther Jauch zu sagen, ich würde sofort Rücken kriegen, wahrscheinlich.
Bleiben wir mal am Boden. Wann ist denn die Lust zur Politik entstanden?
Ich glaube, da hat haben meine Großväter und mein Vater einen erheblichen Anteil. Ich habe schon über die Diskussionsfreude meines Vaters berichtet. Wir hatten ja erhebliche Dissense. Auch ich war in meiner sehr konservativen Familie, also Pfarrerstochter und Vater am katholischen Krankenhaus, kann man sich in etwa vorstellen, viel konservativer ging es in der DDR nicht, war ich die rote Socke. Und man will ja immer was anderes als die Eltern einem vermitteln. Das hat mein Vater total ausgehalten, hat dann manchmal ein bisschen Überspitzung erfahren. Als ich 14, 15 war, 68, hat ja der Warschauer Pakt den Prager Frühling niedergeschlagen und die Russen sind in Prag einmarschiert. Und da hat mein Vater, wir hatten Schulferien, bevor er früh zum Krankenhaus ist, die Tür bei mir aufgerissen und gesagt, mach mal das Radio an, damit du weißt, was deine Kommunisten da gerade machen. Also als wäre ich schuld praktisch dafür. Ne? Und meine Großväter, wie gesagt, der eine Pfarrer und der andere war ein überzeugter Sozialdemokrat, hat sich sowohl mit den Nationalsozialisten angelegt, war dann 12 Jahre arbeitslos während des Dritten Reichs, hat sich dann aber später auch mit Walter Ulbricht angelegt, war also ein sehr geradliniger Mensch. Und das prägt einen ja alles so ein bisschen. Und das hatten meine Großväter, waren beide für mich sehr beeindruckend. Und das hat mich auch geprägt. Ja, und dann habe ich trotzdem, ehrlich gesagt, nicht dran gedacht, dass ich davon mal viel umsetzen und verwirklichen kann. Ich habe sehr viele Zeitungen gelesen, also auch zu DDR-Zeiten als junger Mensch schon, Horizont und Sonntag und Junge Welt und was weiß ich nicht alles. Aber als dann so Mitte der 80er Jahre die Verhältnisse schwieriger wurden, wir hatten alle Kinder, haben oft im Freundeskreis zusammengesessen, die üblichen Küchengespräche, die man da so hatte. Und wir haben uns dann zunehmend eine Frage gestellt, 84, 86, was werden unsere Kinder, die da jetzt heranwuchsen, uns mal fragen? Wir haben ja unsere Eltern auch gefragt, was habt ihr unter Hitler gemacht, was habt ihr im Zweiten Weltkrieg und danach gemacht? Und was antworten wir unseren Kindern dann? Und an dieser Debatte, die dann sehr lang und sehr gründlich war, hat sich der Freundeskreis auch so ein bisschen gespalten, zweite Hälfte der 80er Jahre. Ein Teil hat Ausreiseanträge gestellt, weil sie gesagt haben, wir sehen hier keine Zukunft. Der andere Teil, zu dem ich gehört, hat gesagt, nee, wir bleiben hier, wir gehören hierher. Aber wir müssen dann irgendwas machen, damit wir Antworten geben können. Und wir haben ja dann Anfang 88, Ende 87, Anfang 88 diese Initiativgruppe Pfingstberg, die Willard Eschenburg geführt hat, gegründet und haben da versucht, ein paar Zeichen, sage ich mal, zu setzen, haben dann Mitte 88 die Umweltgruppe Argus in Potsdam gegründet. Und das wurde dann Stück für Stück politischer. Wir haben dann Anfang 89 aus der ganzen DDR, aus 23 Städten hier nach Potsdam, andere Umweltgruppen eingeladen. Das war übrigens auch der Zeitpunkt, wo die Staatssicherheit gesagt hat, jetzt ist Schluss, ab da wurden wir in den Akten nur noch als feindlich negative Elemente geführt. Und ja, und von da an ging es dann immer mehr, sage ich mal, in den politischen Raum. Ich bin dann Vorsitzender der Informationsgruppe dieser Städtevereinigung geworden, die ja eine informelle Vereinigung war, dieser Umweltgruppen. Wir haben dann am 7. Oktober 1989 nochmal alle mit Potsdam 24 Städte hier in Potsdam versammelt, haben eine Resolution verabschiedet, die mit dem Satz begann, in einem solchen Land wollen wir nicht länger leben. Und ja, von daher war es dann alles so ein bisschen, das ging dann Schlag auf Schlag. Wenige Wochen später war dann schon der zentrale runde Tisch und dann hört es nicht mehr auf.
Dann hört es nicht mehr auf. Und Sie haben vorhin ja gesagt, Sie wollten keinen Beruf machen, wo Sie dann abends irgendwie nach 8:30 erst nach Hause kommen. Und Sie haben auch weiterhin gesagt, wer nur lebt, um zu arbeiten, ist irgendwie auch arm dran. Ne? Freizeit ist ja auch wichtig. Ist Politik da der richtige Weg? Wie sagen Sie es jetzt im Nachgang?
Ja, da muss man dann für sich wirklich eine Entscheidung treffen. Man muss natürlich auch familiär in einem Rahmen leben, der das duldet, sage ich mal, und der das auch für richtig, irgendwo richtig findet, wenn auch im Teil alltäglichen dann trotzdem es viele Probleme gibt. Mit entscheiden meine ich, man darf dann nicht mehr trennen und sagen, das ist jetzt Dienst und das ist jetzt nicht Dienst, sondern einer Großvater, ich sprach vorhin von den Großvätern, hat mir beigebracht, wenn du ein Amt übernimmst, dann überlegst vorher und dann übernimmst mit Haut und Haaren. Und das habe ich auch gemacht und ich habe es immer sehr gerne gemacht und hatte das große Glück, dass das familiär auch akzeptiert und respektiert wurde. Und von daher gab es dann keine Trennung mehr. Letztlich ist, das muss man mal ganz ehrlich sagen, sowohl wenn man Oberbürgermeister einer solchen sich entwickelnden Stadt ist, als auch wenn man Ministerpräsident eines Landes im Umbruch ist. Und das war ja Brandenburg bis vor kurzem. Dann ist das ein 7-Tage-Amt. Und da kann man nicht irgendwann mal sagen, und jetzt ist Schluss. Sondern dann muss man auch versuchen, was ja jeder braucht, auch, sage ich mal, die Freude und das Schöne, dann auch mit dem zu verbinden. Und meine, wenn man als MP am Wochenende wird erwartet, dass man zu allen möglichen Veranstaltungen im Lande ist, was weiß ich, Theaterpremieren eröffnet, Volksfeste, an Volksfesten teilnimmt, an Landwirtschaftsausstellungen. Ja, dann gehört es auch dazu, dass man das dann auch nicht so tierisch ernst für sich nimmt, sondern sagt, komm. Oder auch mal der Ehefrau oder den Kindern sagt, kommt mal mit, wir machen das zusammen. Das kriegt man schon hin, aber wenn man sich in einer Zwangsjacke fühlt, also es gibt zwei Bedingungen, glaube ich, für solche Ämter. Das eine ist, man muss sehr gerne mit Menschen umgehen, im weitesten Sinne. Dazu gehört Streit, dazu gehört permanenter Kontakt, weil das ist praktisch von früh bis abends. Und wer da eine Schwelle hat, es gibt ja auch Menschen, die lieber mit Abstand und alleine sind, der ist da schon falsch, weil das kann man nicht erzwingen, weil es ist eine tagtägliche Sache. Und das Zweite ist, man muss wirklich auch Freude dabei haben. Man muss Freude an der Auseinandersetzung haben, man muss Freude an Problemstellungen haben, die auch auf den ersten Blick manchmal unlösbar aussehen. Wenn das alles eine Last wird, dann merken es erstens Menschen, das kann man nicht verheimlichen. Und zweitens wird man daran automatisch wahrscheinlich verzweifeln.
gibt ja auch viele Ämter, die so parallel dann noch daneben liefen. Zum Beispiel ZDF-Verwaltungsrat, da sind Sie auch 10 Jahre. Wie oft muss man da eigentlich hin?
Das ist alle paar Wochen. Also ich glaube, ich kann den Rhythmus jetzt nicht genau sagen, so alle 6-7 Wochen in etwa. Wobei, das gehört dann zu den Ämtern, wo das eine mit dem anderen zusammenhängt. Natürlich habe ich als politisch Verantwortlicher in diesem Lande auch ein großes Interesse dran, dass Rundfunk, zum Beispiel auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, gut funktioniert, weil er für so eine Demokratie wie Medien überhaupt ein ganz wichtiges Lebenselixier sind. Also da verbinden sich dann unterschiedliche Dinge, die man sowieso zu tun hat, auch miteinander. Ich meine auch Parteifunktionen, von denen ich ja auch ein paar hatte. Ich war über 10 Jahre hier Landesvorsitzender. Das ist ja das eine mit dem anderen. Man ist ja von der Partei aufgestellt und von dieser Partei auch nominiert worden, Ministerpräsident zu werden. Von daher hängt das eine mit dem anderen sowieso zusammen, ne?
Dass der private Rundfunk gut funktioniert, damit tragen wir ja mit diesem Interview auch dazu bei. Wir hören jetzt erstmal wieder Musik. Sie haben mir im Vorfeld gesagt, Sie mögen auch Chansons. Das steht ja auch so ein bisschen fürs entspannte Leben. Was wollen wir hören? Manfred Krug?
Zum Beispiel Manfred Krug und auch gegen Juliette Gréco hätte ich nichts zu sagen.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
In einer Welt, in der scheinbar der Stärkere gewinnt, in der man funktionieren muss, in der man lieber einmal mehr so tut, als ob, ist Schwäche zeigen noch immer eher die Ausnahme. Sie sind ja bekannt für einen eher offeneren Umgang damit. Als es nicht mehr ging, haben Sie es gesagt und damit auch womöglich Schlimmeres verhindert. 2006, nach einem Hörsturz, sind Sie zurückgetreten vom mächtigsten Amt der SPD, vom Posten des Bundesvorsitzenden. Wie schwer ist Ihnen das gefallen damals?
Das hat mich vorher und auch nachher Wochen und Monate begleitet, weil wenn man so erzogen ist, wie ich erzogen wurde, dann ist das mit der Verantwortung so, dass man, wenn man sie übernommen hat, auch eigentlich alles anspannt, um ihr gerecht zu werden, um ihr einigermaßen gerecht zu werden. Und dass ich das in diesem Fall nicht konnte, das hat mich nicht nur gewurmt, sondern auch ganz schön zermürbt. Andererseits, es gibt Situationen im Leben, wo eine Entscheidung unumgänglich ist, weil sonst alles, auch was Verantwortlichkeiten, die man hat, angeht, eher noch schlimmer wird, weil man dann nur noch Halbheiten abliefert. Und als ich da in der Klinik lag 2006, dann hat in einer sehr deutlichen Sprache der ärztliche Rat gelautet, du musst dich jetzt entscheiden. Von den zwei Hauptämtern, also Ministerpräsident und Parteivorsitzender der SPD, geht eins, aber auf keinen Fall mehr beide, sondern dann bist du in einem halben Jahr wieder hier und dann wissen wir nicht, in welchem Zustand. Und da ich kurz vorher in einem sehr harten Wahlkampf, Ende 2004, der Wahlkampf war vielleicht der härteste, den wir jemals hatten, wo sogar Tomaten und Eier flogen auf den Bühnen und was weiß ich nicht, es ging um Hartz IV und vieles andere, habe ich in jeder Wahlkundgebung den Brandenburgerinnen und Brandenburgern versprochen, wenn ich gewählt werde, dann können sie sich darauf verlassen, dass ich diesem Lande treu bleibe und nicht woanders hingehe. Deshalb wäre es ein Unding gewesen, dieses Versprechen schon ein halbes Jahr später praktisch zu canceln. Und von daher gab es da kein Vertun und ich glaube, rückblickend war es auch in jeder Beziehung die richtige Entscheidung, auch fürs Land und für mich sowieso.
Ihr Vater war ja HNO-Arzt. Jetzt haben Sie zweimal einen Hörsturz erlitten. Was hätte der Ihnen denn geraten?
Ich glaube, dasselbe. Ich glaube, der hätte mir dasselbe geraten. Also das war einfach, ich meine, es kam, der Parteivorsitz, der kam über Nacht, weil schon noch wenige Tage vorher wusste kein Mensch in Deutschland, dass Franz Müntefering zurücktreten wird. Das war also eine Überraschung für alle. Wir waren in einer schwierigen Situation. Die ganze Partei war in einer schwierigen Situation. Wir hatten die Wahl gerade verloren mit Gerd Schröder damals 2005 und wir waren mitten in den Koalitionsverhandlungen zur Bildung der ersten großen Koalition seit Jahrzehnten und deshalb gab es auch keine Zeit und mir hat man 24 Stunden Bedenkzeit gegeben, diesen Vorsitz zu übernehmen. Alle hatten mich angeguckt und dann habe ich es halt gemacht und habe die letzten Zeitreserven, die überhaupt noch da waren, zum Beispiel meinen morgendlichen Lauf durch den Babelsberger Park. Ja, den haben wir dann gecancelt, weil es hieß, dadurch gewinnen wir eine Stunde Zeit für die Tagesplanung, weil Berlin hat ja jetzt viel Zeit gefordert. Und im Land wurde sehr, was ich gut verstehen kann, sehr argwöhnisch damals drauf geguckt, vernachlässigt er jetzt etwa wegen seiner Berliner Funktion die Landesfunktion. Und dann haben wir alle Zeitreserven erschlossen und das ging gesundheitlich halt bloß eine bestimmte Zeit gut.
Damals war es wohl eine 80-Stunden-Woche. Wie viel ist denn jetzt?
Naja, deutlich weniger, aber So wie es meine Frau und meine Kinder oft hatten, ist es leider nicht geworden. Also ich sage mal, eine gute 40-Stunden-Woche ist es noch immer.
7 Jahre später sind Sie erneut durchgerüttelt worden. Da gab es einen leichten Schlaganfall und das war dann auch so ein bisschen der Grund, vom Amt des Ministerpräsidenten zurückzutreten. Was haben Sie gedacht, als Sie die Nachricht aus Mecklenburg-Vorpommern gehört haben? Da ist ja jetzt auch der Kollege Ministerpräsident Erwin Sellering, auch aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Und der geht ja auch sehr offen damit um. Würden Sie sagen, dass Schwäche zeigen auch ein neuer Stil der Politik sein kann?
Ja, was bedeutet in dem Fall eigentlich Schwäche zeigen? Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass zur Politik auch, soweit das irgendwie geht, Wahrhaftigkeit gehört und dass man auch nicht was vorspiegelt, was nicht da ist. Und ich fände es falsch, halte es auch nicht für durchhaltbar, wenn man versucht, das, was man selber wahrnimmt, dass es irgendwas nicht mehr geht, wegzudrücken und so zu tun, als ob es noch geht. Das ist ja am Ende nur noch mit medikamentöser Hilfe oder weiß ich was, mit was für Betäubungsmitteln anderer Art überhaupt darstellbar. Und das haben die Menschen, für die man Verantwortung trägt, nicht verdient. Übrigens auch da kann ich auf meine Großväter zurückgreifen, die mich nicht nur gelehrt haben, Verantwortung mit Haut und Haar wahrzunehmen, sondern haben immer auch eine zweite Frage auf die Tagesordnung gestellt. Frag dich jeden Morgen, ob du der Verantwortung, die du hast, auch gerecht werden kannst noch. Und die Frage musste ich dann halt mit Nein beantworten. Auf der anderen Seite sage ich nochmal, Schwäche zeigen hin oder her. Ich war am Ende, als ich dann aus dem Amt geschieden bin und im Bundesrat verabschiedet wurde, das dienstälteste Mitglied. Also von daher, nach 23 Jahren ist es vielleicht dann in solchen Ämtern auch mal gut. Und ich habe auch dann das Gefühl gehabt, natürlich fiel es mir schwer, weil ich noch einiges vorhatte. Aber ich habe, als ich die Entscheidung getroffen habe, das Gefühl gehabt, dass es auch fürs Land okay ist, für mich gesundheitlich sowieso okay war, weil irgendwie, ich habe ja vieles zu kritisieren an amerikanischen Regeln, aber dass ein Präsident nur 2 volle Legislaturen machen darf, hat ja auch Gründe und hat auch durchaus was für sich, weil wenn man ganz ehrlich und selbstkritisch mit sich ist, Ideen wachsen nicht an Bäumen und irgendwann ist auch der eigene Ideenvorrat durchaus erschöpft und dann sollte man sich vielleicht auch anderen Dingen zuwenden. Von daher hat der liebe Gott vielleicht ein Zeichen zur richtigen Zeit gegeben und es hat sich dann alles gut gefügt und ich bin sehr froh, dass mit Dietmar Woidke und seiner Mannschaft das hier in diesem Lande, das ist ja für einen selber auch ein gutes Gefühl, dass alles in guten Händen ist.
Dass wir beide jetzt auch gesund hier auf der Bank sitzen können, ist ja auch schon mal sehr viel wert. Was würden Sie sagen, wie ist es beim aktuellen Kanzlerkandidaten SPD, Martin Schulz? Der geht ja auch sehr offen und mutig mit seiner Vergangenheit um Alkohol, Selbstzweifel. Kann sich so ein offener Umgang auch nachteilig auswirken?
Ja, es ist, also das soll man auch nicht schönreden. Also Politik bleibt ein hartes Geschäft. Und wer in irgendeiner Form eine offene Flanke zeigt, der muss schon damit rechnen. Das wird einem ja auch, so ist die Welt nun mal. Ich habe heute früh im Radio gehört, dass der Durchschnittsmensch 200 Mal am Tag lügt.
Wie oft haben Sie heute schon?
Weiß ich nicht, ich habe noch nicht gezählt. Aber sei es mal drum, das ist natürlich in der Politik, weil es wie gesagt auch von einiger Härte geprägt ist, ist, wenn man dann solche offene Flanke zeigt, wird die auch genutzt, ohne dass einem das offen gesagt wird. Aber in Hinterzimmern wird das schon dann mitdiskutiert. Also das muss man schon sich dann auch genau überlegen. Ich bin trotzdem sehr dafür, dass wir diese Tür zur Klarheit und Wahrheit auch in solchen Fragen ein Stück weiter aufmachen. Und ich sag mal, wenn ich mit Menschen rede, dass Martin Schulz seine Vergangenheit da nicht irgendwie mit dem Mäntelchen des Schweigens überdeckt hat, sondern gesagt hat, jawohl, ich hing an der Flasche und ich habe die Kraft gehabt, davon loszukommen. Und das macht ja auch anderen, kann ja anderen auch durchaus Mut machen. Die, meine, wir haben heute eine hohe Zahl von Menschen, die auch an psychischen Überlastungen, unterpsychischen Überlastungen leiden. Das ist ja, breitet sich ja wie eine Seuche aus. Und daraus kann man ja auch Mut schöpfen, wenn man sieht, der hat seinen Lebensweg nun wirklich dann weiter gestaltet und hatte dieses Problem ganz manifest und ist damit fertig geworden. Also vielleicht kommen wir in eine Zeit, wo sowas ein bisschen normaler wird, aber ich sage nochmal, wir sollten uns nicht einbilden, dass das alles völlig easy sein wird.
Wäre zu wünschen, dass sich das weiter ausprägt. Stärke und Sicherheit sind ja so 2 Punkte, nach denen sich der Mensch ja irgendwie grundsätzlich ja dann doch irgendwie sehnt. Vielleicht ja auch bewusst, unbewusst. Angela Merkel strahlt sie auch irgendwie aus, ne?
Ja, das ist einfach so. Und sowas bordet natürlich dann noch ein bisschen über, wenn es ringsherum unübersichtlicher wird, wenn es unklarer wird und wenn die Verhältnisse insgesamt fragiler werden, dann versucht man sich erstmal an, wir Menschen sind auch in einer gewissen Weise Gewohnheitstiere, sind wir alle. Und dann klammert man sich so ein bisschen an das, wo man sagt, na, hier weiß ich, was war. Ne?
Stärke und Sicherheit ist auch was, was man im biologischen Sinne dem Baum zusprechen würde. Es sind ja auch einige um uns drumherum. Wir untermauern das mal bei der nächsten Musik. Auch ein Musikwunsch von Matthias Platzek, alt wie ein Baum von den Pudis. Möchten Sie so alt wie ein Baum werden?
Ja, ich würde es schon gerne.
Und doch an welcher?
Ne? Ich finde, dieser Song von den Pudis, der hat fast schon was Philosophisches.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Zurück bei Smürek trifft, heute aus dem Babelsberger Park. Und wir stehen heute unter einem sehr historischen Gebäude. Und es sieht imposant aus. Gotische Form, Backsteine, Maßwerkfenster. Das Interessante ist, das Gebäude ist aus Berlin hierher versetzt worden. War Bestandteil des alten Berliner Rathauses. Und als man das neue, heutige Rote Rathaus gebaut hat, hat man diesen Teil, die Gerichtslaube, als Geschenk für den damaligen Kaiser, hierher in diesen Park Babelsberg versetzt. Ich bin heute mit Matthias Platzek hier. Wie ist es mit Ihnen, Herr Platzek, und Berlin? Sie sind ja in Potsdam geboren, aber doch ein bekennender Gegner einer Fusion der Länder Berlin und Brandenburg, ne? Gewesen, oder?
Ja, und ich glaube auch, das hätte für Brandenburg keinen wirklichen Mehrwert gebracht. Also man sieht ja heute, dass Brandenburg, wir sind inzwischen das wirtschaftlich dynamischste Bundesland in der Bundesrepublik. Wir sind dabei, Schulden abzubauen. Wir nehmen schon seit Jahren keine neuen Schulden mehr auf und. Das heißt, wir haben unseren Entwicklungsweg gefunden und zwar in Kooperation und enger Partnerschaft mit Berlin, aber nicht unter der Regierung von Berlin. Und man muss einfach ein paar Sachverhalte dann akzeptieren und der Hauptsachverhalt aus meiner Sicht ist, dass es nirgendwo in Deutschland ein so großes Gefälle gibt zwischen der größten und dicht besiedelsten Stadt Deutschlands mit fast 4 Millionen Einwohnern und einem der am dünnsten besiedelsten Länder Deutschlands. Da würde automatisch ein Übergewicht, das wäre gar nicht verhinderbar, selbst bei gutem Willen, dieser riesigen Stadt entstehen, übrigens rein zahlenmäßig schon. Es werden immer viel mehr Berliner Abgeordnete im Parlament als Brandenburger. Und natürlich ist, auch das ist, glaube ich, ein Naturgesetz, würde das eintreten, was Thilo Sarrazin in seltener Offenheit mal gesagt hat. Also er ist sehr für die Fusion dieser beiden Bundesländer, denn jede große Stadt braucht eine angeschlossene Landschaftspflege. Also das ist das, was man so ein bisschen damit befürchten muss. Ich glaube übrigens, um es mal ganz konkret zu machen, wir hätten unsere sehr vielfältige und ausgeprägte Universitäts- und Hochschullandschaft, die wir heute in Brandenburg haben, in dieser Tiefe und in dieser Dichte und in dieser Vielfalt nicht, wenn wir ein Bundesland mit Berlin wären. Da hätte längst obsiegt, dass die großen Berliner Universitäten und Hochschulen gesagt hätten, Kinder, also das Geld brauchen wir hier also viel nötiger. Was macht ihr da in Brandenburg, Wildau und Eberswalde mit den Fachhochschulen? Das muss nicht sein.
Und diese ungleichen Größenverhältnisse sind ja auch oder liegen ja auch als Grund dafür, dass wir jetzt auch einen Sender in Potsdam haben, einen eigenen Sender, der im Prinzip der Stadt auch nochmal eine Stimme gibt. Sie waren ja 4 Jahre hier Oberbürgermeister. Wenn Sie heute so durch die Stadt gehen, gibt es Dinge, wo Sie denken, oh Mensch, das stört mich jetzt, warum macht man das hier eigentlich nicht anders? Oder schalten Sie ab und sagen, es ist nicht mehr meine Baustelle?
Also ich gehe gerne durch diese Stadt. Ich finde die Entwicklung phänomenal. Kann den Verantwortlichen mit Jan Jakobs an der Spitze wirklich nur gratulieren. Ich bin ja viel in Deutschland und speziell in Ostdeutschland unterwegs, entwickelt sich vieles, aber weniges so fulminant und vehement und so wunderschön wie Potsdam. Deshalb habe ich hier ganz wenig zu meckern. Klar, wir haben in so einer alten Stadtstruktur, und das werden wir haben, solange es die Stadt gibt, ein Verkehrsproblem. Ich wünschte mir nach wie vor, dass wir damals die Kraft und die Weitsicht gehabt hätten, einen dritten Havelübergang zu installieren. Das hätte man nicht alles, aber manches ein bisschen gelöst. Jetzt müssen wir sehr viel Gedanken darauf verwenden, mit einer klugen Mischung von öffentlichem Personennahverkehr, Fahrradverkehr und anderen Dingen möglichst viel abzufangen, weil das Wachstum, was diese Stadt vor sich hat, wird nicht im Auto stattfinden können. Das gibt einfach die Struktur unserer Stadt und die Lage unserer Stadt nicht her. Die einzige Angst, die ich manchmal habe, wenn man das hier in Potsdam überhaupt haben kann, ist, dass es hoffentlich nicht zu puppenstubig wird. Also eine Stadt kann sich ja auch auf eine Art entwickeln, dass alles am Ende auch ein Stück zu schön, zu fein, zu unberührbar wird. Also ich möchte schon, dass
Museum, ne?
Ja, genau, dass es eine durchmischte Stadt bleibt, dass es eine Stadt auch bleibt, die zu ihren Konflikten steht, die ja, wo Vielfalt auch soziale Vielfalt heißt, also wo nicht nur die Schönen und Reichen am Ende noch die schönen Teile der Stadt bewohnen und der Rest vielleicht irgendwo weit draußen sich befindet. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen als als Zukunftsangst, sage ich mal, im Zusammenhang mit meiner Heimatstadt habe. Ansonsten kann ich nur sagen, es ist ein Traum. Und wenn wir Besuch haben, wenn wir Gäste haben, wenn Freunde hier sind, die sind, also jeder Zweite sagt, hier möchte auch gerne bleiben. Und das hat man, glaube ich, woanders in dieser Dichte so nicht. Ne?
Was Sie nicht sehen können, liebe Hörer, aber vielleicht so ein bisschen hören können, da ist eine mächtige Ausstrahlung und eine mächtige Freude auch in dem Gesicht von Matthias Platzek zu sehen, wenn es um Potsdam geht. Sie haben damals Oracle in die Stadt geholt. Mittlerweile ist Potsdam auch einer der 12 digitalen Drehscheiben in Deutschland. Wie digital ist Matthias Platzek eigentlich?
Also ich hätte es früher nicht gedacht und ich habe immer zu meinen Töchtern gesagt, die ja da ganz anders mit sowas groß geworden sind, also das werdet ihr bei mir nie erleben und heute hänseln sie mich alle vier, dass ich aufstehe und den Laptop schon in der Hand habe und also das ist für mich inzwischen genau so ein Handwerkszeug geworden wie für alle anderen, weil ich versuche immer noch ein ganz klein bisschen Distanz zu wahren, also es gibt so diese übliche Netzwerk Vielfalt, in der sich viele bewegen, das mache ich nicht, aber das mag auch altmodisch sein, ich will es einfach noch nicht. Ich lese auch noch Tageszeitungen mit Papier und höre halt Radio, auch sehr viel Radio, aber ich bin ansonsten, sonst könnte ich das, was ich ja auch so beruflich tue, gar nicht tun, wenn man sich da nicht mit anfreunden würde. Und ich würde auch sagen, das hat einen großen Mehrwert, auch für die Entwicklung der Menschheit, für viele Fortschritte, also viele Möglichkeiten des Fortschritts liegen da drin. Aber wir sollten wirklich auch, und das meine ich jetzt nicht als Cassandra-Ruf, die Gefahren sehen. Ich mache mir schon Sorgen, dass die jüngere Generation, dass diese Möglichkeiten, die die Netze bieten, zu viel Exhibitionismus verleiten und dass das später auch mal, dass das später mal vielleicht nicht gut ist, wenn man zu weitgehend auch sich selber nach außen präsentiert. Das finde ich nicht so schön, aber gut, das ist Zucht der Zeit. Und schon Sokrates soll vor 2000 Jahren gesagt haben, die neue Generation will nichts, kann nichts und wird nichts. Und es ist immer weitergegangen. Also von daher bin ich da, melde ich das nur ganz verhalten an.
Wir haben ja wirklich eine Menge erreicht und Sie haben es über Potsdam ja auch gerade gesagt und wir als Sender Radio Potsdam finden das ja auch und sagen auch regelmäßig, dass wir eine unglaublich lebenswerte Stadt haben, so oft es geht. Aber es gibt irgendwie immer noch Menschen, die das nicht sehen können, die dann so ein bisschen kriescremig daherkommen. Würden Sie sagen, es liegt an der Brandenburger Mentalität auch?
Ja, also Potsdam war immer schon kapriziös, das ist so. Und ich kann mich an gar nichts erinnern in Potsdam, was, sage ich mal, erstmal nur von einer Welle der und Woge der Begeisterung und Zustimmung getragen. Und das hat ja auch was für sich. Mir ist es auch manchmal ein bisschen zugespitzt. Und ich bin ja sehr viel in anderen Landesteilen Brandenburgs immer auch unterwegs gewesen, hatte meinen Wahlkreis an der polnischen Grenze in der Uckermark. Und wenn man da in Prenzlau, Angermünde und Templin manchmal so in Gesprächsrunden sitzt, da wird sich schon etwas gewundert, über was man sich hier in Potsdam so auseinandersetzt. Und weil dort die Probleme deutlich existenzieller sind. Ich meine, die Uckermark hat heute noch leider eine Arbeitslosigkeit im zweistelligen Bereich. Und natürlich gibt es dann manchmal so spitze Bemerkungen. Naja, ihr kloppt euch ja da auf wirklich hohem Niveau und alles sowas. Gut, das ist dann so. Und auf der anderen Seite muss man dann manchmal, und das weiß ja Jan Jakobs mit am besten, Dinge auch einfach durchhalten. Wenn ich zum Beispiel die ganze Geschichte des Wiederaufbaus des Stadtschlosses des heutigen Landtages sehe, mit wie viel Vorbehalt, mit wie viel Protesten, mit wie viel, also wie oft es gescheitert ist, der Versuch, das zu machen. Kaum ist es eröffnet worden, hat es mittlerweile Besucherscharen, die der Landtag eigentlich nicht mehr beherrschen kann. Der 500.000. Besucher ist jetzt begrüßt worden. Das hat schon Dimensionen vom Schloss Sanssouci. Also man sieht, wenn erstmal dann das Ding da ist, dann sagen auch alle auch prima, dass es jetzt entstanden ist und dass es gekommen ist. Ich vermute übrigens eine ähnliche Reaktion. Übrigens, das hat ja auch beim Stadtkanal, als der wieder ausgebuddelt wurde. Ich kann mich an die massiven Proteste erinnern. Oh, da gehen Parkflächen verloren und wie könnt ihr nur? Und das erste Stück war fertig und dann gab es die ersten Anfragen, na, wann geht es denn nun weiter und warum geht es nicht weiter? Ne? Und ich kann mir auch vorstellen und hoffe natürlich auch, dass das mit dem Wiederaufbau der Garnisonkirche als Versöhnungszentrum, der ja dieses Jahr noch beginnen wird, wahrscheinlich im Herbst, dass das eine ähnliche Reaktion geben wird, dass am Ende doch ganz viele Menschen sagen, auch das gehört dazu und auch das tut Potsdam gut.
Vielleicht ist es ja auch eine Entwicklung. Das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen hatte ja auch lange Zeit so ein bisschen gelitten, als die DDR zur BRD beigetreten ist und letztendlich nicht viel geblieben ist von der DDR. Aber heute, fast 30 Jahre später, ist ja wieder eine neue Studie erschienen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und die sagt, die Lebenszufriedenheit der Ostdeutschen hat das Niveau der Westdeutschen erreicht. Ist jetzt ja eigentlich alles gut dann.
Ist bestimmt noch nicht alles gut, aber dass es so ist, ist sehr gut. Und ich bin ja jemand, der seit vielen Jahrzehnten immer dafür plädiert hat, dass wir auch in der Lage sind, so etwas wie ein durchaus ostdeutsches Selbstbewusstsein zwischen Rostock und Suhl zu entwickeln. Weil das, was hier gerade in den letzten 2,5 Jahrzehnten geleistet wurde, ist was Exorbitantes. Also seit 1990 hat sich das Leben, die Lebenswelt, die Umwelt in Stuttgart zum Beispiel null verändert im Wesentlichen. Das ist alles gleich geblieben. Der Rhythmus, die sozialen Beziehungen, die Arbeitswelt, alles ist so geblieben. Hier im Osten Deutschlands ist alles, man sagt, außer den Jahreszeiten hat sich alles verändert. Das haben die Menschen nicht nur durchgestanden, sondern das haben sie gestaltet, sind dabei manchmal hingefallen, sind wieder aufgestanden. Und dieses, was Sie jetzt gerade zitiert haben, lese ich auch als ein Stück endlich glücklicherweise wachsendes Selbstbewusstsein nach dem Motto, das haben wir auch geschafft. Und wir haben unser Schicksal in die Hand genommen und wir haben aus einer ganz schwierigen Situation, die unvorhersehbar war, wir haben ja eine völlige Deindustrialisierung praktisch durchgemacht, haben wir wieder einen lebenswerten Landstrich gemacht. Und ich glaube, das ist ein schönes Gefühl und sowas macht auch glücklich. Und das wird ein Teil dieses Glücksgefühls sein, was jetzt da gemessen wird.
Besonders glücklich kann man auch sein, wenn man an einem schönen Sommertag im kühlen See schwimmen gehen kann. Wie ist es mit Ihnen? In welchem See schwimmen Sie?
Ehrlich gesagt in der Uckermark. Weil wenn ich, also die Sommerwochenenden, wir haben uns ja vor ein paar Jahren ein Häuschen in der Uckermark gebaut, und wenn ich Zeit habe und am Wochenende im Lande bin, sind wir da oben. Das hängt auch mit Kindern und Enkeln zusammen, die sehr gerne da sind. Und in der Uckermark gilt ja noch die schöne Regel, dass jeder seinen See für sich hat, weil dort gibt es so viele Seen. Also wir können von unserem Häuschen aus mit dem Fahrrad in einem 10-Minuten-Fahrradradius uns Dreier aussuchen, an denen wir irgendwie baden gehen können. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Spricht nicht gegen Potsdam, aber es gibt eben in Brandenburg auch andere schöne Landstriche.
Absolut. Wir sind jetzt schon fast am Ende angelangt unserer schönen Sendung. Noch zwei Fragen habe ich. Es gibt ja eine Biografie von Matthias Platzek. Sind die Filmrechte noch zu haben?
Keine Ahnung. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
Wenn ich die denn kaufen würde, welchen Schauspieler sehen Sie am liebsten in der Rolle des Matthias Platzek?
Oh, mein Lieber. Also ich glaube, erstens dazu wird es nicht kommen. Und das.
Aber nehmen wir mal an.
Früher hätte ich gesagt Manfred Krug.
Geht jetzt nicht mehr.
Ja. Fällt mir so ad hoc gar nicht ein,
weil gesagt,
der Gedanke war mir bisher so fern, dass ich da noch nichts drauf verschwendet habe.
Gehen wir noch mal ein bisschen Zeit, kann sich ja dann noch entwickeln. Herzlichen Dank für eine tolle Sendung von der Gerichtslaube im Babelsberger Park mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Brandenburgs Matthias Platzek, bei dem ich mich herzlich bedanke für tolle 60 Minuten. Ich fand es ehrlich, aufschlussreich und sympathisch. Danke für Sie, liebe Hörer, einen schönen Sonntag wünsche ich. Und im Monat Juli, in der nächsten Sendung, habe ich dann den amtierenden Oberbürgermeister Jan Jakobs in der Sendung. Also danke und einen schönen Tag.
Auch ich wünsche den Hörerinnen und Hörern von Sender Potsdam noch einen schönen Sonntag.
Radio Potsdam. Smürek trifft.